Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich habe mich ursprünglich mit Verschwörungstheorien befasst und von einigen Autoren wurde die Theorie vertreten, dass die Nazis Machiavellis Theorie als geheime Herrschaftslehre benutzt hätten. Und das wurde dann insbesondere von verschiedensten deutschen Emigranten, die im Laufe der 30er Jahre Deutschland verlassen hatten, diese Theorie weiter verbreitet. Also am prominentesten von Hermann Rauschning, der behauptete, Hitler wäre der größte Schüler Machiavellis gewesen. Und ich habe mich dann erst sehr wohlwollend, später dann, als ich merkte, das geht nicht so richtig auf, kritisch mit dieser These auseinandergesetzt und bin dann so in eine Auseinandersetzung mit Machiavelli im Kontext des Nationalsozialismus eingestiegen.
Zu Machiavelli muss man dann vielleicht erstmal sagen, er ist aus ärmeren Verhältnissen relativ schnell aufgestiegen mit einer humanistischen Bildung in die florentinische Politik. Sein Hauptwerk ist im Grunde Il Principe, der Fürst zu Deutsch, und darauf bezogen sich jetzt auch die meisten Autoren, die Sie untersucht haben.
Ja, das ist richtig, genau. Man muss dazu sagen, dass der Zugang zu Machiavelli in dieser Zeit des Nationalsozialismus sich weniger mit seinem Werk als einem Werk der politischen Wissenschaft auseinandergesetzt hatte, sondern dass es eher um einen ästhetischen Zugang zu Machiavellis Werk ging, beziehungsweise auch zu Machiavelli selbst. Also Machiavelli diente hier eher als eine Art Figur für Probleme der Gegenwart, kann man sagen, aber jetzt nicht als... Aber der Principe war jetzt kein Hausbuch oder kein Blueprint für politische Handlungsstrategien in dieser Zeit.
Was wurde denn aus dem Fürsten sozusagen herausgegriffen oder herangezogen, um es mit Hitler in Verbindung zu bringen oder mit dem Nationalsozialismus in Verbindung zu bringen?
Also in erster Linie wurde vor allem von Gegnern Hitlers Parallelen hergestellt zwischen dem Fürsten und Hitlers politischem Handeln, also insbesondere zwischen Hitlers politischem Handeln bis Mitte der 1930er Jahre. Also insbesondere, glaube ich, der Röhmputsch, der sogenannte Röhmputsch, war ein wichtiges Ereignis, was dazu geführt hat, dass man Parallelen zwischen Hitler und Machiavelli gezogen hat. Also die Taktik Cesare Borgias, der ja quasi als eine zentrale Quelle, historische Quelle für Machiavellis Principe diente. Also Borgia wurde von vielen Zeitgenossen Hitlers als eine Art Vorläufer Hitlers betrachtet, was seine Taktik angeht, sein politisches Vorgehen, sein Weg zur Macht, sein Umgang mit Gegnern und so weiter. Es wurde sogar bis in die US-amerikanische Presse hinein in der Zeit verfolgt. Also es gab einen Artikel, der eben auch Borgia und Hitler verglich und Machiavelli als eben den Propheten des totalitären Zeitalters versuchte zu inszenieren.
Borgia ist quasi der Fürst im Principe oder als Vorbild des Fürsten?
Teilweise, ja. Also größtenteils.
Okay.
Der erfolgreiche Borgia, der gescheitert ist nach wenigen Jahren, der wurde dann aus dieser Figur natürlich herausgenommen und an dem Punkt, wo Borgia gescheitert ist, wurde stattdessen der aktuelle Papst als eine neue Figur in den Principe mit eingeführt. Also der Principe ist eine Art Kunstfigur aus verschiedenen historischen Gestalten, wobei Borgia die wichtigste ist.
Okay. René König, mit dem Sie sich ja auch auseinandersetzen in Ihrem Buch, hatte Borgia so charakterisiert, also er hat da mehrere Eigenschaften sozusagen so rangezogen, um einen Prototypen politischer Taktik zu konstruieren. Unter anderem Kaltblütigkeit in der Handhabung der Mittel war eins, das Abfassen zweideutiger Verträge, die Vernebelung der politischen Szenerie. Das sind alles so Eigenschaften oder ja, die man auch für Hitler sozusagen ranziehen könnte.
Genau, also nicht für Hitler prinzipiell, aber insbesondere für die für die Frühzeit des Nationalsozialismus, also für die Kampfphase vor 1933 und dann eben auch für die für den sogenannten Röhmputsch wurden solche Parallelen gezogen. Man muss halt sagen, dass im späteren Verlauf der Herrschaft des Nationalsozialismus natürlich die irrationalen Momente immer stärker hervortreten, weswegen dann halt auch spätestens seit Kriegsbeginn diese Parallelen eben nicht mehr so verbreitet werden in dieser Form. Weil der machiavellistische Herrscher natürlich ein zutiefst rational handelnder Herrscher ist und dieses Rationalitätsprinzip oder das, was sich auch in diesen verschiedenen taktischen Elementen verkörperte, das lässt sich da eben nicht mehr so stark betonen, da eben also die Spätphase des Nationalsozialismus sehr stark von irrationalen Momenten geprägt ist oder die eben hier deutlicher zum Vorschein treten, als es beispielsweise noch in der Frühphase der Fall war.
Sie haben jetzt zweimal den Röhmputsch angesprochen. Im Buch geht es sozusagen um einen Vergleich zwischen dem Röhmputsch, bei dem Hitler die meisten seiner direkten Konkurrenten zu dem Zeit oder politischen Widersacher aus dem Weg räumt. Borgia hat das 1502 auch getan. Können Sie dazu nochmal etwas erzählen, sozusagen, wo da die Gemeinsamkeiten liegen oder was Borgia gemacht hat und was dann am Ende Hitler daraus gemacht hat?
Genau, also der Borgia war ja bedroht zu der Zeit von einer Verschwörung seiner militärischen Unterführer, den Konditieri-Fürsten, also den Oberbefehlshabenden verschiedener Söldnerheere. Die hatten sich verschworen gegen ihren gegen Borgia, gegen ihren obersten Anführer. Dieses Bündnis zwischen den verschiedenen Condottieri-Führern war recht fragil, es fielen auch wieder auseinander und der Borgia hat sich diese Bruchstellen zwischen den einzelnen seiner Feinde sehr gut zunutze gemacht, hat seine Informationskanäle genutzt und hat es geschafft, einer übermächtigen Verschwörung zu trotzen, also die Truppen der geeinten Verschwörer waren um ein Vielfaches den Truppen Borgias überlegen und dennoch hat Borgia sich gegen sie behauptet, durch List, durch Tücke und eben durch Ausnutzung seiner Informationskanäle. Letzten Endes sind seine wichtigsten Gegner Vitelli, Orsini und war noch dabei, ich habe sie jetzt nicht alle im Kopf, es waren jedenfalls vier oder fünf wichtige Führer, die hat er unter einem Vorwand in die Stadt Sinigalia gelockt, also unter dem Vorwand, sich zu versöhnen, gemeinsam eine neue Stadt zu erobern, kamen die dort alle hin und Borgia hat sie alle umbringen lassen.
An dem Abend direkt?
Ja, teilweise an dem Abend. Also wurden, glaube ich, zwei von den insgesamt vier oder fünf Leuten exekutiert, die anderen beiden erst später, das waren, glaube ich, Kardinäle. Da wurden dann eben Vergleiche zum Röhmputsch gezogen, wo ja der Hitler oder das Umfeld Hitlers, der Hitlerkreis, sich auch gleichzeitig mehrerer konkurrierender Feinde entledigt hat. Also zum einen der Strasser-Gruppe, also mit Gregor Strasser. Otto Strasser war im Exil, dem konnte er nicht habhaft werden. Dann Edgar Jung, der den konservativen reaktionär bürgerlichen Widerstand verkörpert hat in der Vizekanzlei und natürlich General von Schleicher. Also hier wurden halt mehrere Hauptfeinde, ähnlich wie im Falle von Sinigalia und Borgia, auf einen Schlag mehr oder weniger von der politischen Bildfläche getilgt und das eben auch unter Ausnutzung von geheimdienstlichen Informationen vor allem und unter auch Vortäuschung falscher Tatsachen. Also Röhm wurde in diesem Falle eigentlich mehr oder weniger exekutiert, ohne an einer wirklichen Verschwörung beteiligt gewesen zu sein, so zumindest der Stand der aktuellen historischen Forschung. Die anderen Menschen, die dort exekutiert wurden, hatten tatsächlich zu diesem Zeitpunkt Pläne, so wie es zumindest den historischen Dokumenten nach den Anschein macht, Hitler zu entmachten. Und insofern war das ein relativ taktisch kühner Zug, der da durchgeführt wurde, wo der man einerseits halt gewisse Täuschungsmanöver initiierte, vortäuschte, die SA würde einen Aufstand planen, was gar nicht der Fall war, und stattdessen aber im Hintergrund dieser Aktion gegen die SA mehrere andere Gegner beseitigt hat.
Otto Strasser hat jetzt behauptet, Hitler wäre ganz begeistert gewesen von dieser, von diesem Vorgehen Borchardts. Kann man jetzt sagen, dass der Principe quasi für Hitler eine Art politisches Handbuch gewesen ist?
Also es gibt keinen Beleg dafür, dass Hitler dieses Buch je gelesen hat. Generell ist die Frage, was Hitler gelesen hat oder welcher Quellen er sich bediente, eine relativ schwierige. Also belegbar ist, dass Hitler wohl sehr viel aus dem Werk von Chamberlain gewonnen hat. Alle anderen Bezüge, die er hier und da zu verschiedensten Autoren macht, sind mit Vorsicht zu genießen, da man nie weiß, ob Hitler die den Büchern selbst entnommen hat, ob er die Gesprächen und Meinungen anderer seiner Mitmenschen entnommen hat. Also generell scheint Hitler nicht allzu viel gelesen zu haben. Es ist generell nicht belegbar, dass es direkte Bezüge zum Werk Machiavellis gibt, wenn dann auch hier eher in Form von einer ästhetischen oder legendenhaften Beleuchtung Machiavellis.
Aber Machiavelli geriet dann schon etwas in Verruf durch den Nationalsozialismus?
Ja, natürlich. Und das ist meiner Meinung nach vor allem der Exilliteratur geschuldet. Also eine Reihe von verschiedensten Exilanten, sowohl Sozialdemokraten, Liberale, liberal-konservative als auch durchaus radikal nationalrevolutionäre Autoren wie Otto Strasser haben natürlich im Zuge ihres Exils eine Reihe von Legenden halt auch entwickelt. Also Otto Strasser ist eine ganz zentrale Figur. Otto Strasser ist ja beispielsweise auch einer der wichtigsten Quellen für Konrad Heiden, der dieses Buch Der Führer in den USA veröffentlicht hat, was eines der ersten wichtigen Dokumente über den Nationalsozialismus war. Und die Immigranten sind ja in der Regel Mitte bis Ende der 30er Jahre alle geflüchtet und haben vor allem eben noch den Nationalsozialismus in dieser Vorkriegsphase erlebt. Und ich würde halt sagen, dass etwas aus heutiger historischer Forschung, von der heutigen historischen abweichende Bild, was da gezeichnet wurde, hängt viel mit den eigenen Erfahrungen in der Frühphase des Nationalsozialismus zusammen, aber eben auch mit natürlich Ressentiments, die sich bei den Emigranten, ja, Feinden von Hitler ja auch geprägt hatten, die eben da auch zum Vorschein traten. Und diese Machiavelli-Zuschreibungen sind klassischerweise ja auch schon natürlich vorm Nationalsozialismus polemischer Natur. Also wenn man in den Jahrhunderten nach Machiavellis Tod jemanden mit Machiavelli verglichen hat, hatte das in der Regel keine positive Konnotation. Das heißt, die Machiavelli-Zuschreibung auf den Nationalsozialismus kam von außen von Gegnern Hitlers, die behauptet hatten, Hitler wäre ein Machiavellist, was sozusagen ein Argument wäre, um seine moralische Verwerflichkeit zu belegen.
Also wurde Machiavelli sozusagen instrumentalisiert, auch zum Teil von den Intellektuellen in dieser Zeit. Das ist dann nochmal ein weiterer Teil ihres Buches, der sehr interessant ist und auch dem Buch letztendlich seinen Namen gegeben hat, bewaffnete Intellektuelle. Was ist damit gemeint?
Also dieser Titel, also interessanterweise stammt der Begriff auch von Konrad Heiden. Ich kenne ihn aus einem Buch von Konrad Heiden. Er spricht in dem Buch über den Führer von den Armed Intellectuals in Bezug auf die Intelligenz im Nationalsozialismus. Ich habe für mich versucht, diesen Begriff irgendwie mit Inhalt zu füllen und kam darauf, da die Texte, die sich tatsächlich mit Machiavelli befassten, in der Zeit von 1933 bis 1940 in Deutschland, waren Texte, die kamen alle oder größtenteils aus dem Rahmen der national-konservativen oder konservativ-revolutionären Intelligenz, die aber nicht mit dem Nationalsozialismus Hitlers in Eins gesetzt werden darf, unter anderem, weil eine Reihe dieser Rechten auch in Opposition und auch im Widerstand gegen Hitler gekämpft haben, teilweise dafür auch ihr Leben gelassen haben. Also diese Machiavelli-Texte, die tatsächlich erschienen sind in dieser Zeit, kamen nicht aus den Reihen des Nationalsozialismus, wie wir ihn heute verstehen, Hitlerscher Couleur, sondern aus Reihen der rechten, also Opposition. Und diese rechte Opposition, das waren in erster Linie Intellektuelle, die in den 20er Jahren relativ hoch im Kurs standen, Leute wie Hans Freier, wie Karl Schmidt, Ernst Jünger ähnliche. Karl Schmidt beispielsweise war in den 20er Jahren auch ein glühender Bewunderer Machiavellis. Diese Bewunderung hat sich dann unter dem Eindruck des Nationalsozialismus so ein bisschen abgeschwächt. Andere wie Hans Freier, auch jemand aus den Reihen der konservativen Revolution, hatte sich mit Machiavelli vor allem beschäftigt, um seinem eigenen Schicksal eine gewisse Sinndeutung zu verleihen. Also der Zugang, der zu Machiavelli tatsächlich, also nicht in Form einer legendenhaften Zuschreibung gegen das Feindbild die Nazis, so wie es seitens der Emigranten passierte, also die wirkliche Machiavelli-Rezeption kam von Leuten, die sich eher in ihrem eigenen Schicksal im Nationalsozialismus mit Machiavelli identifiziert hatten. Also Machiavelli ist ja, wie schon Enrico gesagt hatte, relativ jung, mit 29 in die florentinische Staatskanzlei aufgestiegen, hat eine steile politische Karriere gemacht und wurde relativ abrupt aus dieser relativ komfortablen politischen Position, also im Vorhof der Macht, also am Ohr des florentinischen Staatschefs. Von dort wurde er wieder verdrängt, als die Medici zurückkehrten, und Machiavelli musste sich daraufhin aufs Land zurückziehen, war teilweise kurz auch inhaftiert gewesen, da man ihn einer Verschwörung gegen die Medici verdächtigt hatte, und lebte dann ein relativ kärgliches Leben auf dem Land, hat in dieser Zeit auch seine politischen Bücher verfasst, und seine politischen Schriften sind eigentlich, so wurde es dann eben auch gedeutet in dieser Zeit des Nationalsozialismus, ein Spiegel der Desillusion Machiavellis, der als politischer Schriftsteller eigentlich das politische Geschehen bestimmen wollte, das dann aber eben nicht mehr konnte, weil er aus dem Vorhof der Macht entfernt wurde und dazu verdammt war, sein Wissen in Bücher zu pressen, die in seiner Lebzeit noch nicht allzu viel Widerhall fanden, erst nach seinem Tod. Ein ähnliches Schicksal sahen zumindest die konservativ-revolutionären oder rechten Intellektuellen für sich selbst und verglichen sich dann natürlich auch mit Machiavelli. Auch sie hatten das Gefühl, sie hätten eigentlich den Anspruch, die neue Revolution, den neuen Staat, die deutsche Revolution mitzubestimmen. Das war ihr Ziel. Allerdings wurden sie von Hitler und seinem Umfeld also nicht in diese gewünschten Machtpositionen gelassen. Hitler hatte ziemlich große Ressentiments gegenüber den Intellektuellen, anders als beispielsweise Mussolini, der ein großer Freund des Geistlichen war und der auch viele auch der deutschen Intellektuellen zu sich eingeladen hat. Hitler war da etwas anders gestrickt, und Hitler hat sich nicht so sehr auf die Intelligenz gestützt und die rechte Intelligenz, die eigentlich auch ein Stück weit für den Aufstieg des Nationalsozialismus mitverantwortlich gemacht werden kann, zumindest als geistiger Wegbereiter, sah sich dann ab spätestens 1934 ins Abseits gedrängt, so wie sich halt auch Machiavelli nach seinem Sturz ins Abseits gedrängt sah. Und die Beschäftigung mit Machiavelli in dieser Zeit ist dann halt auch vor allem eine Beschäftigung mit dem eigenen Schicksal der rechten Intelligenz.
Also war es auch zum Teil eine gewisse Rache sozusagen, die Vorgehensweisen der Politik in der damaligen Zeit dann sozusagen in die Bücher ins Buch zu pressen sozusagen und an die Öffentlichkeit zu zehren. Ich glaube, Sie haben da auch den Machiavelli so ein bisschen als Whistleblower bezeichnet nach heutigen Maßstäben.
Genau, also das ist also da kann man nochmal auf Carl Schmitt zurückkommen. Carl Schmitt, ich habe da in dem Buch zwei Textstellen verglichen. Also Carl Schmitt hat sich nicht zusammenhängend in Form einer Monographie, aber immer wieder an kleinen Punkten zu Machiavelli geäußert. Und da gibt es eine Aussage aus dem Jahr 1927, wo er Machiavelli rühmt und sagt, ja, und anhand der bolschewistischen Revolution sieht man ja, dass die Prinzipien des politischen Kampfes, so wie sie Machiavelli aufgestellt hat, immer noch gelten. Und also hat ein sehr positives Bild gezeichnet. Und nach dem Nationalsozialismus, also 1947, veröffentlicht er dann eine Aussage, wo es halt so sinngemäß, ich kann es jetzt nicht zitieren, aber sinngemäß ungefähr heißt, ja, Machiavelli wäre halt total niederträchtig, weil er ja die Geheimnisse des Politischen der Öffentlichkeit verraten hat. Also von Karl Schmidt stammt ja auch die Überlegung, wenn man Machiavellist sein will, darf man damit nicht hausieren gehen. Das heißt, wenn man Machiavellist ist, muss man eigentlich einen Anti-Machiavelli schreiben und tunlichst vermeiden, sich auf Machiavelli öffentlich zu stützen. Und ja, genau, das wurde letzten Endes, hat Carl Schmitt Machiavelli vorgeworfen. Andererseits, also die Idee des Whistleblowings, glaube ich, stammt ursprünglich von Rousseau. Rousseau hatte Machiavelli so gedeutet, dass er ja nicht ein Buch geschrieben hat, um den Königen beizubringen, wie sie gute Tyrannen werden, sondern dass es eher darum ging, dem Volk zu zeigen, wie die Prinzipien des Politischen eigentlich funktionieren und wie die Herrscher sich an der Macht behaupten, um es quasi halt, um dieses Geheimnis zu lüften, um den Massen auch die Möglichkeit zu geben, etwas dagegen zu machen. So wurde es halt ausgelegt. Also es ist eine Interpretationsfrage. Man kann heute nicht mehr sagen, wie hat Machiavelli das jetzt intendiert. aber man kann ihn durchaus als einen Whistleblower betrachten. Ja? Also auch wenn er es vielleicht nicht unbedingt wollte. Also vielleicht ist ein Whistleblower wider Willen. Ja? Das könnte man in jedem Fall behaupten.
Sie entwickeln Ihr Buch dann durchaus weiter bis in die heutige Zeit hinein. Also der bewaffnete Intellektuelle hat quasi nicht nur damals eine Funktion gehabt, sondern Sie haben drei verschiedene Varianten aufgemacht. Das war zum einen selbst zu den Waffen zu greifen, wie zum Beispiel Osama bin Laden. Edward Teller war ein Beispiel für einen Wissenschaftler oder einen Akademiker, der sein Wissen eingesetzt hat, um politischen Einfluss zu nehmen. Und dann, was Sie schon angesprochen haben, den Korridor der Macht. Man versucht sozusagen an das Ohr der Regierung zu kommen und da seinen politischen Einfluss zu nehmen. Wie ist es in der heutigen Zeit zu beurteilen? Also wo treten diese Faktoren heutzutage wieder auf?
Also ganz grundlegend glaube ich, mit Robert Michels, der das auch ähnlich sieht, der hat sich auch mit den Intellektuellen in den 20er Jahren schon beschäftigt, und Robert Michels hat gesagt, die Intellektuellen haben schon ein politisches Bedürfnis, aber sie spielen in der Regel eher eine sekundäre politische Rolle. Das heißt, sie sind schon interessiert, Zugang zu den politischen Geschehnissen zu haben, aber sie setzen sich ungern oder in der Regel nicht als politische Führer selbst ein. Also Mussolini ist hier eine Ausnahme. Mussolini als ehemaliger linker, sozialdemokratischer Journalist, Chefredakteur des Avanti, wird dann Faschist. Also Mussolini ist ein Intellektueller, kann man so sagen. Mussolini hat deswegen vielleicht auch zeitlebens oder eine gewisse Nähe zur intellektuellen Kultur gepflegt. Also wenn man in die heutige Zeit schaut, würde ich sagen, es ist immer noch so, die Intelligenz, die Intellektuellen versuchen sich eher im Schatten der politischen Ereignisse zu verbergen und trotzdem Einfluss auszuüben. Also wenn ich diesen Typus des bewaffneten Intellektuellen auf heutige Charaktere übertragen würde, würde ich natürlich, denke ich an Leute wie Götz Kubitschek beispielsweise. Und Götz Kubitschek oder auch Elsässer sind Leute, die haben keine Ambition, sich an die Spitze einer Protestbewegung zu stellen, sondern sie sind eher Positionen, die sich im Hintergrund aufhalten, natürlich als Publizisten auftreten. Aber Kubitschek würde man... Also Kubitschek ist auch nicht, gut, er wurde auch nicht in die AfD hineingelassen, aber ich glaube, er wäre auch keine Person, die sich dort als Führer hervortun würde. Stattdessen ist es auch für ihn eine ziemlich komfortable Position, Björn Höcke zu beraten. Und das tut er ja auch. Also von den Dingen, die Björn Höcke da schöngeistig von sich gibt, kann man davon ausgehen, dass davon 50% ihm von Götz Kubitschek eingeflüstert wurden oder dem Umkreis um Götz Kubitschek oder anderen Leuten. Beispielsweise dem Institut für Staatsforschung oder ähnlichen. Also ich denke, da hat sich nicht viel dran geändert. Die Intellektuellen versuchen im Korridor der Macht politisch zu wirken. Das ist ihr, glaube ich, ureigenes Medium.
Sie haben dann noch beschrieben, dass die Revolution sei quasi die hohe Stunde des Intellektuellen, weil er dort dann mit seiner geistigen Arbeit Grundlagen legen kann. Eine interessante These fand ich dann sozusagen die akademische Proletarisierung, also dass Krisen oder Revolutionen immer dann auftreten, wenn es eine akademische Überproduktion gibt, also wenn es zu viele Akademiker gibt, die, wie sagt man, gesellschaftlich nicht eingebunden sind?
Also das ist statistisch jetzt natürlich keine haltbare Behauptung. Das ist eine These, die jetzt auch im Rahmen des Buches eher als These stehen bleibt, die jetzt nicht vollends belegbar ist, die aber im Rahmen meiner Studie schon einiges an Glaubwürdigkeit gewinnt. Also es ist auf jeden Fall so, dass man in Deutschland nachvollziehen kann, dass bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein große Krisen, politische Krisen in Zusammenhang stehen, zumindest im zeitlichen Zusammenhang. Ob es einen Kausalzusammenhang gibt, das kann ich jetzt nicht so nicht beantworten. Für mich ist es plausibel. Zwischen Zeiten einer akademischen Überschussproduktion. Beispielsweise in den 1830er Jahren gab es eine feststellbare Überschussproduktion an Juristen und Theologen. Und selbige waren dann auch, oder ein Großteil der Akademiker waren maßgeblich dann beteiligt an den 1848er Unruhen, genauso wie es auch in den 20er Jahren nachweisbar eine extrem große Überschussproduktion an akademischen Fachkräften gab. Und eben diese überschüssigen Fachkräfte sind es auch oft, die sich dann radikalisieren und die eine wichtige, zentrale Rolle in der Zuspitzung der Krise spielen. Also kann da nochmal nur auf Reinhard Koselleks Studie verweisen, aus den 50er oder 60er Jahren, ich bin mir nicht ganz sicher, wo er eben auch sagt, es besteht ein innerer Zusammenhang zwischen Kritik und Krise, zwischen intellektueller Kritik und politischer Krise. Natürlich sind die Intellektuellen nicht allein dafür verantwortlich, aber sie spielen eine existenziell wichtige Rolle in Krisenszenarien, auch heute. Und das Bedürfnis von Intellektuellen, sich zu radikalisieren, würde ich sagen, entsteht schon in Situationen, wo sie selber eben nicht ökonomisch eingebunden werden können. Also das heißt, wenn sich Akademiker proletarisieren, weil es einfach zu viel von ihnen gibt, dann neigen sie nach meiner Meinung nach dazu, sich zu radikalisieren. Stärker, als wenn sie jetzt einen guten Job in irgendeiner Behörde bekommen hätten.
Und bilden dann sozusagen hervorgegangen oder eine weitere These, die These der Querfront, dass dann Linke und Rechte Systemfeinde sich thematisch teilweise annähern?
Ja, also es ist eben auch eine These, die so ein bisschen die in dem Buch angeschnitten wird, die aber dann eher schon in mein nächstes Buchprojekt halt überleitet, wo ich mich dann gezielt damit befasse. Also ich würde behaupten, dass es in Krisenphasen, in politischen Krisenphasen, die existenziell wahrgenommen werden, eine Entwicklung gibt, in der sich bestimmte Teile der linksradikalen und rechtsradikalen Eliten sehr stark annähern und es auch dann teilweise zu sogenannten Querfronten kommt. Das war in den 20er Jahren der Fall. Das ist meiner Meinung nach der Fall infolge der 68er-Bewegung, wo eben auch ein Großteil der Hauptprotagonisten dann eben in die radikale Rechte abwandern. Und das ist auch heute der Fall, wo es eben auch Überläufer gibt, wo es Querfrontverbindungen gibt oder wo es einfach generell eine sehr starke thematische Annäherung zwischen extrem rechten und extrem linken Positionen inhaltlich gibt.
Zum Beispiel Überfremdung wäre jetzt vielleicht ein Thema.
Richtig, also konkret heißt das, die Linke übernimmt immer stärker nationalistische Position, während die Rechte immer stärker sozialistische Positionen übernimmt. Das ist so die Beobachtung, die ich in verschiedenen Phasen mache. Und das sind meiner Meinung nach Entwicklungen, die sich in Zusammenhang mit größeren Krisenszenarien herausbilden.
Und die dann unter anderem beim Mussolini dazu geführt haben, dass man eine faschistische Bewegung
konnte. Der italienische Faschismus ist eigentlich das Paradebeispiel, in dem links- und rechtsradikale Strömungen sich vereinen, mehr oder weniger. Also der italienische Faschismus hat sehr feste Wurzeln in der italienischen Sozialdemokratie ursprünglich oder in Abspaltung der Sozialdemokratie, ebenso wie die deutsche konservative Revolution der 20er Jahre eben auch zu einem großen Teil aus linksradikalen Strömungen kommt und sich mit rechtsradikalen Strömungen vermischt. Also namhaft mit der altsozialistischen Partei, die aus der SPD hervorgegangen ist.
Ja, Herr Zahnke, vielen Dank. Ich habe gerade gesehen, unsere Zeit ist jetzt auch schon abgelaufen. Bewaffnete Intellektuelle, die Bedeutung Machiavellis für den Nationalsozialismus und die konservative Revolution ist zum einen ein historisches Werk, zum anderen auch von Nutzen für die heutige Diskussion über Rechtsnationalismus und Rechtspopulismus, was wir gerade schon gehört haben. Erschienen im Verlag Welttrends für 38,90 Euro, auch in der Messebuchhandlung erhältlich. Und wenn Sie mit dem Autor oder mit unserem Verlag noch sprechen wollen, unser Stand ist in der Reihe H206. Haben Sie vielen Dank. Und kann auch direkt hier gekauft werden, höre ich gerade. Die Messebuchhandlung hat hier ein paar Bücher vorrätig.
Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Gut. Ja, oder?
Ja, sehr gut.
Ich auch.
Sie soll hier stehen lassen? Oder ich irgendwo hin?
Lass es einfach stehen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.